Matrix.
Die folgende Sendung berichtet über eine neue Form der Gewalt im Internet. Die Inhalte können verstörend sein.
Wir ändern heute aus aktuellem Anlass unser Programm. Denn das Bundeskriminalamt hat Schulen in Österreich letzte Woche vor dem neuen radikalen Online-Netzwerk The Com gewarnt. Die ZIP TikTok hat darüber berichtet.
Das hat die Polizei jetzt euren Schulen geschickt, denn Fremde versuchen euch in Gefahr zu bringen.
Und es geht bis zu Suiziden und Morden.
Kinder und Jugendliche werden in Chats von anderen Minderjährigen oder jungen Erwachsenen erpresst und zu Gewalt gedrängt, sagt Barbara Buchecker von Safer Internet.
Das ist auch das Spezielle, es ist wirklich fast unter Gleichaltrigen. Wie die Gewaltformen ausschauen, kann unterschiedlich sein. Es kann von Sachbeschädigung, Tierquälerei, aber auch Selbstverletzung und auch Verletzung anderer Personen reichen.
Recherchen von Dossier und Profil und eine Untersuchung der Organisation CEMAS zeigen jetzt auch Zusammenhänge mit Straftaten in Österreich auf. Matrix hat bereits im April vor der nihilistischen Online-Gewalt gewarnt. Wir senden die Hintergrundrecherche von Daniela Derntl daher heute noch einmal.
Im Juni 2025 erschüttert ein grausamer Kriminalfall aus Hamburg die ganze Welt. Ermittler und Juristen sprechen von einer neuen Dimension der Cyberkriminalität, denn es ist das erste Mal in der deutschen Rechtsgeschichte, dass ein Mord mutmaßlich über das Internet begangen wurde.
Nach unseren Ermittlungen ist somit davon auszugehen, dass in einem Gruppenchat bei Instagram ein Kind geräuschlos in den Tod getrieben werden konnte,
sagt der Staatsanwalt Nicolas Benz über die Verhaftung von White Tiger bei einer Pressekonferenz. White Tiger ist der Deckname eines 21-jährigen Deutsch-Iraners aus Hamburg. Laut Anklage soll er über 30 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ländern über das Internet zu Straftaten, schwersten Selbstverletzungen bis hin zum Suizid manipuliert haben.
So geht es um kinderpornografische Dateien, Dateien mit extrem gewaltverherrlichenden Inhalten wie Tötungen, Selbstverletzungen, Suiziden, dazu zerteilte und etwa zerquetschte Tiere.
White Tiger ist kein Einzelfall, sondern die Spitze eines pädokriminellen Sadistennetzwerks namens 764. So lautet die Postleitzahl vom Wohnort des Gründers.
Die Gruppierung 764 wurde nach unseren Erkenntnissen im Jahr 2021 von Bradley Cadenhead, einem 15 Jahre alten US-Amerikaner zum damaligen Zeitpunkt, gegründet. Bradley Cadenhead wurde bereits zu 80 Jahren Haft in Amerika verurteilt.
Mehrere Länder haben 764 bereits als Terrororganisation eingestuft. Genaue Zahlen über die Opfer und Täter des Netzwerks lassen sich aufgrund seiner verschlüsselten, dezentralen Struktur schwer ermitteln.
Diese Taten der Gruppierung, der einzelnen Mitglieder und Nutzer werden ganz überwiegend auf den Plattformen Discord und Telegram, also verschlüsselten Online-Diensten, begangen.
Das FBI, Europol, Extremismusforscher und Opferschutzeinrichtungen warnen vor den digital organisierten Sadisten, die sich rasant ausbreiten und auch analog zuschlagen. Neben 764 gibt es viele andere. Sie heißen zynisch No Lives Matter und Maniac Murder Cult, der besonders in Osteuropa aktiv ist. Zusammengefasst werden sie unter dem Namen The Com.
Das COM-Netzwerk ist die Abkürzung für Community, ist im Endeffekt das Netzwerk, wo all die unterschiedlichen Gruppen miteinander in Kontakt stehen. Also 764 gilt als größte Gruppe, hat aber auch sehr viele Splittergruppen. Und wir wissen, dass es Telegram-Gruppen gibt, wo bis zu 10.000 Menschen drin waren.
Der deutsche Extremismusforscher Felix Neumann untersucht für die Konrad-Adenauer-Stiftung die neuen digitalen Gewaltgruppen. Sie eint nicht nur die Glorifizierung von Mord, Missbrauch und Menschenhass, sondern auch die Tatsache, dass sowohl Täter als auch Opfer in den allermeisten Fällen Kinder und Jugendliche sind. Die von ihnen begangenen Straftaten erscheinen auf den ersten Blick vollkommen sinnlos und willkürlich. Vordergründig verfolgen sie kein Ziel und keine Ideologie. Deshalb werden sie nihilistischer Extremismus genannt.
Das bedeutet, dass die Menschen, die in diese Szene kommen, kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen. Und das ist zum Beispiel schon die erste große Unterscheidung, die wir zu klassischen Extremismusformen sehen. Also wenn Sie einen linksextremistischen Akteur fragen, der möchte vielleicht, dass der Kommunismus ausgerufen wird. Wenn Sie einen rechtsextremistischen Akteur fragen, der möchte einen weißen Rassenstaat. Das heißt, bei all diesen Akteuren gibt es so eine Art Utopie am Ende, wo man drauf hinzusteuert. Und die Gewalt, die angewendet wird, ist ein Instrument, um dieses politische Ziel zu erreichen. Beim nihilistischen Extremismus ist es nicht der Fall. Dort ist das Ziel, einfach Chaos und Zerstörung zu erzeugen und das mit einem hohen Maß an Gewalt.
Zentral für das Verständnis des nihilistischen Extremismus ist laut Felix Neumann die sogenannte Grievance, das heißt Kränkungen, Ungerechtigkeit, Zurückweisung und das Gefühl absoluter Sinnlosigkeit sind der emotionale Treibstoff für die Gewalttaten.
So ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dass man irgendwie unterdrückt ist, dass es nichts mehr Positives in der Welt gibt. Und das haben viele junge Menschen weltweit grundsätzlich einfach durch verschiedene internationale Krisen, die Corona-Pandemie, Wirtschaftskrisen, Kriege in der Welt. Und dann hat man einfach so diesen Blick, es gibt kein Licht mehr am Ende des Tunnels.
Wenn sich diese vulnerablen Jugendlichen in nihilistische Netzwerke freiwillig oder unfreiwillig verirren, wird es kritisch, denn dort teilt man ihre Frustration und schenkt ihnen die lang ersehnte Aufmerksamkeit. Doch in diesen Gruppen herrscht eine toxische Dynamik. Wer Hass sät und Blut vergießt, gewinnt Anerkennung und steigt auf. Laut Felix Neumann nennt man diesen Vorgang Cloud Chasing.
Das bedeutet, dass in der Community eine starke Hierarchie besteht und Mitglieder, die schon lange dabei sind, die sich durch das Verüben von sehr krassen Straftaten ausgezeichnet haben, die stehen am oberen Ende der Hierarchie. Und ein neues Mitglied, das muss ich quasi erst beweisen, um in der internen Hierarchie aufzusteigen.
Der Aufstieg beginnt laut Felix Neumann relativ harmlos, etwa mit einem Graffiti des Gruppennamens an der Wand, gefolgt von Sachbeschädigung, Cyberkriminalität und ersten Übergriffen auf jüngere Kinder oder wehrlose Haustiere. Alles wird mit dem Smartphone dokumentiert und in die Gruppe zurückgespielt, in der Massenmörder, Attentäter und Amokläufer wie Heilige verehrt werden. Wer den höchsten Bodycount, also die höchste Opferzahl, aufweist, führt die makabren Bestenlisten an. Diese Fankultur trivialisiert Gewalt und senkt die Hemmschwelle. Mörder werden zu Vorbildern, denen man nacheifert.
Die dadurch auch so ein bisschen so eine Art Spiel daraus gemacht haben. Also so makaber das klingen mag, man nennt das in der Fachwelt gamifiziert, also zu einem Game, zu einem Spiel gemacht. Also wer kann die meisten Menschen umbringen? Wer trägt dabei die interessanteste Kleidung oder spielt dazu noch Musik aus diesen Online-Foren?
Sagt der Extremismusforscher Jakob Gul vom Institute for Strategic Dialogue in London.
Das ist natürlich eine Dynamik, die für Außenstehende nur sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Aber innerhalb dieser Communities geht es eben tatsächlich sehr, sehr, sehr stark um Anerkennung, aber auch um das Übertreffen der anderen Mitspieler innerhalb dieser Communities.
Stichwort Mitspieler. Nihilistische Gewalttäter suchen ihre Opfer gezielt auf großen Online-Spielplätzen. Roblox, Minecraft und Discord versammeln ein minderjähriges Millionenpublikum. Durch Chats kommt man kinderleicht in Kontakt, genauso wie auf herkömmlichen Social-Media-Plattformen wie TikTok, X und Instagram. Besonders perfide ist die Rekrutierung der Opfer in Selbsthilfeforen. Dort trifft man laut Jakob Gul am ehesten auf labile Kinder und Jugendliche.
Es geht natürlich schon darum, also wer ist irgendwie anfällig interessiert zu sein an dieser Gewaltverherrlichung, wer zeigt auch bestimmte Tendenzen, die man irgendwie ausnutzen kann. Also es wird natürlich schon auch darauf geschaut, wer wirkt ein Stück weit verstört, wer hat ein starkes Bedürfnis danach, Anerkennung zu finden und Ähnliches.
Nach dem Erstkontakt folgt die intensive Phase des sogenannten Lovebombings. In Chats wird Vertrauen aufgebaut, Interesse, Freundschaft und sogar Liebe geheuchelt. In manchen Fällen werden Opfer gezielt von mehreren Tätern gleichzeitig manipuliert. Im Hintergrund legen sie eigene Ordner an, sogenannte Lawbooks, in denen sie alle Informationen, Videos und Bilder der betroffenen Kinder und Jugendlichen sammeln. So werden sie abhängig und gefügig gemacht, bis sie den Tätern unter Druck intime Aufnahmen senden. Auf dieses Cybergrooming folgt Extortion oder Sextortion, also die gezielte Erpressung, wie der Extremismusforscher Thilo Mahnemann vom deutschen CEMAS-Institut erklärt.
Man droht damit, dieses Material den Freunden, der Schule, den Klassenkameraden zu schicken. Und dadurch sorgt man bei den Betroffenen oftmals für diesen Druck, dass sie dann die weiteren Forderungen der Täter nachkommen sollen. Und das ist oft ein schmaler Grat. Also es ist nicht unüblich, dass erst Opfer gegroomt werden, das heißt hineingezogen werden in die Communities, indem man sie zum Beispiel erpresst mit Material, was sie von sich zum Beispiel erstellt haben oder erstellen mussten, und sie dann Teil der Community zu werden und sie dann die einzige Möglichkeit haben, gewissermaßen, also sich ihren eigenen Spielraum zu erarbeiten, indem sie selbst zu Tätern werden, also indem sie dem Netzwerk weitere Opfer im Prinzip hinzufügen. Das heißt, es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Opfer sein und Täter werden.
Opfer sein, Täter werden. In nihilistischen Kreisen keine Seltenheit, auch wegen der klassischen Geschlechterrollen. Mädchen sind meist die Leidtragenden, junge Männer die Täter. Um der Opferrolle zu entkommen, müssen junge Frauen laut Thilo Mahnemann die Seite wechseln.
Um selbst aus der Passivität rauszukommen, müssen sie innerhalb dieser Netzwerke auch aktiv werden. Das heißt, denen geht eine Viktimisierung voraus, dass sie zum Täter werden. Das ist auch bei männlichen Tätern zu beobachten, aber männliche Täter müssen nicht unbedingt davor eine Viktimisierung unterlaufen haben, sondern können auch Teil der Community werden, ohne davor Opfer gewesen zu sein. Also es ist trotzdem sehr stereotypisch verteilt, was die Geschlechterrolle angeht.
Thilo Mahnemann ist als Extremismusforscher selbst in den nihilistischen Netzwerken unterwegs. Die dort kursierenden Gewaltdarstellungen kann er zum Selbstschutz automatisch ausblenden. Er konzentriert sich rein auf die Textnachrichten der Gruppenmitglieder, die zwischen Hass und Hausübung oszillieren. Die Banalität des Bösen überrascht ihn immer wieder.
Es geht halt um den Alltag, den mit anderen zu teilen. Und deswegen ist da eher die Schwierigkeit, auch vielleicht dann auch Fassungslosigkeit manchmal darüber, wenn darüber geredet wird, dass man zu spät zur Schule kommt, wie schwierig gerade die Hausarbeiten sind und die Hausaufgaben sind und dann direkt danach es darum geht, wer gerade welches Opfer gerade erpresst oder wer nochmal die Person war, die Opfer XY gerade in Selbstmord getrieben hatte. Aber dadurch kann man ganz gut nachvollziehen, wie das ist für Kinder und Jugendliche, die dort in diesen Räumen sozialisiert werden und die gar keine Möglichkeit haben, das entsprechend einordnen zu können.
Die ersten nihilistischen Online-Gruppen entstanden Mitte der 2010er Jahre an den radikalen Rändern des Internets. In einschlägigen Foren und Imageboards wie 4chan herrschten die sogenannten Edgelords, also Internet-Trolle, die bewusst gesellschaftliche Grenzen immer weiter verschoben, mit Schockhumor, Ironie, Memes und Gore-Posts, also expliziten Gewaltdarstellungen. Diese Subkulturen normalisierten Hass im Netz, mit dem wir heute täglich konfrontiert sind. Dazu kommt die perfide Plattformlogik. Social-Media-Algorithmen lieben Shock-Value und beuten negative Gefühle schamlos aus.
Also es ist definitiv so, dass die Algorithmen von Plattformen wie TikTok aufmerksamkeitserregende Inhalte bevorzugen,
sagt Jakob Gul vom Institute for Strategic Dialogue.
Das ist ja das gesamte Geschäftsmodell. Und das führt eben auch dazu, dass relativ nischenartig wirkende Themen wie eben Attentäterverehrung tatsächlich auch ein sehr großes Publikum erreichen können. Also das sehen wir beispielsweise auch rund um den Elliot Rodger, also einen der ersten Incel-Attentäter aus dem Jahr 2014. Da gibt es auch eine riesige Fankultur. Und es ist wahnsinnig leicht, da digital ranzukommen. Und es ist eben auch etwas, was einem wirklich zugespielt wird. Also sobald man damit erstmal in Kontakt geraten ist online, werden dann auch immer neuere Inhalte weiter zugespielt.
Incel steht für Involuntary Celibate, also unfreiwillig zölibatär lebende Menschen. In Incel- und Extremismusforen wird der Amokläufer Elliot Rodger als Held verehrt. Seine Initialien ER sind mittlerweile ein Code. Der Ausdruck Going ER kündigt einen Massenmord an. Incels und nihilistische Gewaltfans beeinflussen sich gegenseitig. In beiden Subkulturen dominieren Menschenverachtung und Frauenhass. Wobei nicht jeder Incel ein gewalttätiger Extremist ist und umgekehrt. In den radikalen Online-Szenen spielen Ästhetik, Codes und Memes eine sehr große Rolle als Köder, Kit und Kennzeichen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ein Stück weit ist es dadurch dann irgendwie attraktiver und leichter zugänglich, als jetzt so ganz lange Traktate zu haben, also über 250 Seiten. Anstattdessen hat man eben tatsächlich diese Memes, die witzig sind. Man hat diese düsteren Bilder, die gerade auch in den nihilistischen Communities eben wirklich so dieses misanthropische, menschenverachtende Bild von der Welt reproduzieren. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, eben tatsächlich, um miteinander zu kommunizieren, aber auch eindeutig zur Erkennung zu gehen, geben, wo man dazugehört.
Was auch oft dazugehört, ist ein rechtsextremes Gedankengut. Die rechtsextreme Ideologie steht bei Nihilisten zwar nicht im Vordergrund, bildet aber den braunen Bodensatz der misanthropischen Subkultur. Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus sind der gemeinsame Nenner und haben lange Tradition. Denn die Wurzeln des nihilistischen Extremismus reichen zurück bis in die 70er Jahre zu einem Neonazi-Kult aus Großbritannien. Der pädokriminelle, satanistische Order of Nine Angels wollte damals laut Felix Neumann ein faschistisches Imperium gründen.
Die einzige Möglichkeit, wie man das schaffen könnte, wäre, wenn man alle bestehenden demokratischen, freiheitlichen Normen abschafft. Und dafür wird eben das größte Ausmaß von Gewalt proklamiert und legitimiert.
Jahrzehnte später geht die destruktive Saat des Order of Nine Angels im Internet auf. Die rechtsextreme Ideologie verblasst, die Glorifizierung exzessiver Gewalt bleibt.
Der Unterschied zwischen den 1970er Jahren und jetzt ist einfach, dass solche Ideen, egal wie gefährlich und seltsam sie auch wirken, heute viel einfacher verbreitet werden können. Und gerade wenn man dafür noch ein entsprechendes Design hat und das Visuelle gut gestaltet ist, eine viel größere Zuhörer- und Anhängerschaft generieren kann als in den 1970er Jahren.
Das richtige Design ersetzt Ideologie. Ästhetik wird zum Hauptidentifikationsmerkmal. Die als Helden gefeierten Mörder werden penibel recherchiert, analysiert und kopiert. Kleidung, Haarschnitt und Musikgeschmack. Die deutschen Industrial-Rock-Pioniere KMFDM erlangten gegen ihren Willen Kultstatus im nihilistischen Extremismus. Die Band hatte nämlich das Pech, dass einer der beiden Columbine-Amokläufer ein großer Fan von ihnen war. Und seitdem wird die Band ungewollt instrumentalisiert. Der Amoklauf an der amerikanischen Columbine High School im April 1999 gilt als Zäsur. Die traumatischen Bilder der Überwachungskameras brannten sich ins kollektive Gedächtnis ein und lieferten die gut dokumentierte Vorlage für unzählige Nachahmer. Copycats, die deshalb Columbiners genannt werden.
Es gab schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder Nachahmerattentate, vor allem in den USA, aber auch in anderen Ländern, die sich auf dieses Columbine-Shooting bezogen haben. Damals wurden auch dann die zwei Amokläufer stark glorifiziert. Das wurde dann auch vor allem mit dem Erscheinen des Internets und der sozialen Medien nochmal stärker eingebaut in unterschiedliche Subkulturen, wo nach wie vor das Columbine-Shooting als Referenzpunkt gilt in dieser True-Crime-Community.
Sagt die österreichische Extremismus-Expertin Julia Ebner. Die Bezeichnung True Crime Community ist ein umstrittener Begriff, weil er eine riesige Bandbreite abdeckt. Verständlicherweise wollen harmlose Krimi-Fans und psychologisch interessierte Podcast-Hörer nicht mit Menschen in einen Topf geworfen werden, die Massenmörder idealisieren oder im Extremfall selbst zu Tätern werden. Doch der Begriff hat sich in der Extremismusforschung und auch in sozialen Medien mit dem Hashtag TCC längst durchgesetzt. Die Columbiners und Amoklauf-Fans gab es schon vor Gruppen wie 764 und No Lives Matter. Dennoch zählt man sie zum nihilistischen Spektrum. Der Grund? All diese Subkulturen verbindet dasselbe. Keine feste Ideologie, dafür Gewaltverherrlichung, Menschenhass und Radikalisierung im Netz.
Eines der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass die Gewaltzahlen im Bereich der nicht ideologisch zuordnenbaren Gruppierungen oder Netzwerke enorm steigen.
Julia Ebner forscht am Institute for Strategic Dialogue und der Oxford University. Sie hat bereits mehrere Bücher über Online-Radikalisierung geschrieben. Besonders gefährdet junge Männer, die mit Einsamkeit und psychischen Problemen kämpfen und sich in virtuelle Welten flüchten.
Es sind sehr viele soziale Anknüpfungspunkte verloren gegangen und auch das Vertrauen teilweise von jungen Männern wird teilweise auch dadurch geschädigt, dass sie zu viel Zeit online verbringen und gar keine Offline-Beziehungen, auch keine Freundschaften mehr pflegen. Und dadurch verlieren sie auch das Vertrauen in sich selbst beziehungsweise verbringen so viel Zeit online, dass sie sich komplett isolieren. Und das scheint auch bei dem Amokläufer von Graz der Fall gewesen zu sein, der als komplett introvertiert und in sich gekehrt wahrgenommen wurde.
Im Juni 2025 lief ein 21-jähriger Amok am Borg Dreier Schützengasse in Graz. Er tötete 10 Menschen und verletzte 11 weitere, bevor er sich selbst das Leben nahm.
Auch er hat sich vor dem Attentat intensiv mit Amokläufern beschäftigt. Das hat Brigadier Michael Lohninger bei einer Pressekonferenz eine Woche nach der Tat erzählt.
Er verherrlicht nicht nur allgemein die Taten, sondern auch die Täter bzw. Täterinnen, die diese Taten gesetzt haben.
Der Grazer Amokläufer reiht sich ein in die lange Liste der Nachahmungstäter. Wenige Minuten vor der Tat postet er ein Foto, auf dem er sich wie zahlreiche andere Schulamokläufer inszeniert.
Dieses Lichtbild hat der Täter selbst in den sozialen Netzwerken, konkret auf X, gepostet.
Laut der Extremismusforscherin Daniela Pisoyo vom Wiener Institut Skenor war dieses Foto eine Botschaft an die True Crime Community.
Man sagt auf Englisch Performativity. Also halt das, was ich mache online und was die anderen sehen können von mir, das ist das Wichtigste.
Nihilistische Attentäter hinterlassen gezielt digitale Spuren, die in ihrer Szene weiter diskutiert, analysiert und kopiert werden. Das zementiert ihren Status über den Tod hinaus. Für Außenstehende, Angehörige und Behörden ergeben diese Taten auf Anhieb keinen Sinn. Deshalb ist die Auswertung der Online-Aktivitäten, Chatverläufe und Datenträger im Bereich des nihilistischen Extremismus auch so wichtig. Nur so können die Netzwerke erkannt, Botschaften entschlüsselt und weitere Anschläge verhindert werden.
Man hat grundsätzlich Schwierigkeiten eigentlich mit diesen Phänomenen. Ja, also weil die online sind vor allem. Und die Antwort von den Behörden, aber auch vom Gesetzgeber ist einfach sehr, sehr langsam. Auch deswegen, weil man eben das Phänomen so schwer einordnen kann. Ist es jetzt Kriminalität, ist es Extremismus oder gar nicht? Oder ist es einfach nur ein Fall von irgendwie Mobbing oder so Hassrede im Internet? Und ich glaube, es ist ein guter Moment, das stärker zu diskutieren, auch in der Gesellschaft.
Daniela Pisoyo fordert mehr Diskussion und Aufklärung von Behörden, Plattformen, Schulen und vor allem Eltern.
Ich glaube, es braucht vor allem Medienkompetenz für die Eltern, weil die meisten Eltern eigentlich nicht wissen, wie diese Medien funktionieren, ob es jetzt soziale Medien sind oder Gaming-Plattformen.
Daniela Pisoyo hat ein Beispiel aus ihrem Forschungsalltag parat.
Man sucht immer so nach einfachen Lösungen. Okay, dann keine Handynutzung eine Weile. Ja, es gibt andere Möglichkeiten. In dem Fall hat das Kind nicht am Handy gechattet, sondern im Fernseher, weil man da auch eine Chatfunktion hat. Und davon wussten aber die Eltern nicht.
Eltern tragen die Verantwortung für den Schutz ihrer Kinder. Doch viele nehmen sich zu wenig Zeit für Wertschätzung und Anerkennung.
Kinder fühlen sich insgesamt weniger wahrgenommen,
sagt Barbara Buchegger, die pädagogische Leiterin der Beratungsstelle Safer Internet.
Und das beginnt schon bei den ganz Kleinen, dass es erwachsene Bezugspersonen gibt, die lieber in ihr Handy schauen, als mit einem Kind zu reden. Die Kinder eher als eine Belastung empfinden als Bereicherung. Und daher haben wir sicherlich mehr Kinder, die in solchen Situationen sind, wo sie sich nicht wahrgenommen fühlen. Ja?
Fühlen sich Kinder und Jugendliche nicht wahrgenommen, suchen sie woanders nach Aufmerksamkeit, wenn nötig mit Gewalt.
Die haben gar keine Wahl, sozusagen irgendwo positiv wahrgenommen zu werden. Ja? Und dann ist dieses, ich zerstöre etwas, also Vandalismus so im weitesten Sinn, eine Form der Selbstverwirklichung, des irgendwie, ich kann doch etwas. Dass das aus unserer gesellschaftlichen Sicht total sinnlos ist und sehr kontraproduktiv ist, ist etwas anderes. Aber wenn wir diesen Jugendlichen nicht Möglichkeiten geben, ihre Kraft, ihre sozusagen Kreativität konstruktiv und positiv zu lenken, werden sie es in Gewalt ausleben und werden sie es genau in dieser Form dann sichtbar machen, dass es sie auch gibt. Ja.
Aber nicht nur Eltern sind gefragt, betont die Medienpädagogin Barbara Buchegger. Wir alle können etwas tun.
Hinschauen, auf Kinder zugehen, mit Kindern sprechen und sei es nur im öffentlichen Verkehrsmitteln mit ein paar Blicken. Einfach Wertschätzung zu geben, dass wir uns freuen, dass es die Kinder und Jugendlichen in unserer Umgebung gibt. Weil sie das stärkt, dann nicht auf solche Angebote online eingehen zu müssen.
Mehr Wertschätzung für Kinder. Barbara Buchegger von Safer Internet war das in einer Recherche von Daniela Derntl. Hilfe rund um die Uhr gibt es für Kinder, Jugendliche und Angehörige bei Rat auf Draht unter 147. Den ZIP-TikTok-Beitrag und die Recherchen von Dossier und Profil haben wir auf unserer Sendungsseite verlinkt. Die für heute ursprünglich geplante Sendung zu KI-Chatbots und Desinformation hören Sie in der nächsten Ausgabe. Das war Matrix von Daniela Derntl, Redaktion Julia Gindl.